请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 4. Mai 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt Leben in Taiwan. Xiangling Postel-Holz wirft heute im Gespräch mit Robert Heath einen Blick auf den typischen Arbeitsalltag in der Hightech-Branche. Anschließend folgt ein Interview über internationale Flug- und Verkehrsrechte und auf welche Schwierigkeiten Taiwan dabei stößt. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te besucht von Taiwan unterstützte Projekte in Eswatini. Eine große Delegation aus Taiwan nimmt am US-Investitionsgipfel in Maryland teil. Und Taiwan kritisiert nach Absage von RightsCon in Sambia Einmischung von China. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te ist am Samstag in Eswatini eingetroffen. Lai wurde nach seiner Ankunft am Flughafen von Eswatinis Premierminister Russell Dlamini und Außenministerin Folil Sakantu empfangen. König Maswati III. Begrüßte Lai später mit militärischen Ehren. Bei einem bilateralen Treffen wiesen sowohl Lai als auch König Maswati III. Auf den 58. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern in diesem Jahr hin. In einem anschließend veröffentlichten gemeinsamen Kommuniqué erklärten beide Seiten, die Zusammenarbeit weiter vertiefen und die Handelsbeziehungen ausbauen zu wollen. Lai besuchte in Eswatini mehrere von Taiwan unterstützte Projekte, darunter den Taiwan Industrial Innovation Park, eine strategische Ölreserveanlage sowie das neue internationale Kongresszentrum. Ursprünglich war geplant, dass Lai vom 22. bis 27. April Eswatini besucht. Laut Präsidialamt hatten die Seychellen, Mauritius und Madagaskar wegen Drucks Chinas die Überfluggenehmigungen jedoch kurzfristig widerrufen. Deshalb wurde die Reise verschoben. Eswatini ist der einzige afrikanische Staat mit offiziellen diplomatischen Beziehungen zur Republik China, Taiwan. Taiwan hat in diesem Jahr erneut die größte ausländische Delegation zum Select USA Investment Summit entsandt. Insgesamt nehmen 113 taiwanische Unternehmen und 207 Vertreter an der jährlichen US-Investitionsveranstaltung teil. Dies erklärte Taiwans Wirtschaftsminister Gong Ming-Xin. Der Select USA Investment Summit findet vom 3. bis 6. Mai in National Harbor im US-Bundesstaat Maryland nahe Washington D.C. statt. Bei einem Empfang der taiwanischen Vertretung in den USA sagte Wirtschaftsminister Gong, Taiwan habe wie bereits in den vergangenen 4 Jahren erneut die größte ausländische Delegation gestellt. An dem Empfang nahmen auf US-Seite auch der Unterstaatssekretär für internationalen Handel im US-Handelsministerium William Kimmett sowie der Direktor des American Institute in Taiwan, Raymond Green, teil. Kimmett würdigte Taiwans strategische Rolle in der globalen Industrie. Taiwan weiß, wie man baut, sagte er. Taiwan habe ein weltweit führendes Halbleiter-Ökosystem sowie eine hochpräzise und zuverlässige Lieferkette aufgebaut. Der Ruf Taiwans beruhe auf Umsetzungsfähigkeit, nicht nur auf der Ankündigung von Plänen, sondern auf der tatsächlichen Lieferung von Ergebnissen. Deshalb sei die im Januar zwischen Taiwan und den USA unterzeichnete Vereinbarung über Investitionskooperation so wichtig, so Kimmett. Eine Delegation der parteiübergreifenden Taiwan-Freundschaftsgruppe des neuseeländischen Parlaments ist heute in Taiwan eingetroffen. Während ihres Aufenthalts bis zum 8. Mai wird die Delegation das Parlament sowie Regierungsbehörden besuchen, um Gespräche über die regionale Lage und weitere Themen von gemeinsamem Interesse zu führen. Darüber hinaus stehen weitere Austausch- und Besichtigungsprogramme auf dem Besuchsplan. Taiwans Außenministerium erklärte, Neuseeland sei ein wichtiger Partner Taiwans im Indopazifik. Beide Seiten teilten Werte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte und legten zudem großen Wert auf die Entwicklung und Rechte indigener Bevölkerungsgruppen. Auch die bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen würden sich im Rahmen des Wirtschaftskooperationsabkommens zwischen Taiwan und Neuseeland, kurz ANZTEC, kontinuierlich vertiefen. Man hoffe auf der bestehenden freundschaftlichen Grundlage, die Partnerschaft zwischen Taiwan und Neuseeland in verschiedenen Bereichen durch parlamentarische Diplomatie weiter auszubauen und gemeinsam Demokratie, Frieden sowie Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern. Taiwans Regierung hat China kritisiert, nachdem eine für diese Woche in Sambia geplante jährliche Konferenz zu digitalen Rechten kurzfristig abgesagt worden war. Grund dafür sei der Druck Chinas wegen der Teilnahme taiwanischer Vertreter gewesen. Die Abteilung für Menschenrechte des Kabinetts erklärte in einer Stellungnahme, Chinas Behinderung der Teilnahme von Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor an der RightsCon 2026 sei ein weiterer Versuch, Taiwan international zu isolieren. Die 14. RightsCon war ursprünglich vom 5. bis 8. Mai in Lusaka, der Hauptstadt Sambias, geplant. Der Organisator Access Now teilte jedoch am 1. Mai mit, dass die Veranstaltung abgesagt werde, nachdem chinesische Offizielle die sambische Regierung wegen der geplanten Teilnahme taiwanischer Vertreter der Zivilgesellschaft unter Druck gesetzt hätten. Als Menschenrechtsorganisation benennen wir diese Verstöße gegen die grundlegenden Freiheiten der friedlichen Versammlung und Vereinigungsfreiheit sowie die Einschränkung der Meinungsfreiheit und des zivilgesellschaftlichen Raums der gesamten RightsCon-Gemeinschaft, erklärte Access Now in einer Stellungnahme. RightsCon mag nicht in Sambia stattfinden, aber wir werden wieder zusammenkommen, hieß es weiter. Eine Stellungnahme zur Absage der Konferenz in Sambia wurde auf der Website der Organisation veröffentlicht. Am Wochenende haben mehr als 150.000 Menschen an Veranstaltungen an der Danxiang-Brücke teilgenommen. Dies teilte das Straßenamt am Sonntag mit. Die neue Danxiang-Brücke wird am 12. Mai offiziell für den Verkehr freigegeben. Sie verbindet die Stadtteile Danshui und Bali in New Taipei City. Aus diesem Anlass finden seit 3 Wochen im Rahmen des 2026 Danxiang Bridge Together Arts Festival verschiedene Veranstaltungen statt, darunter Feuerwerke, Straßenläufe, Spaziergänge und Fahrradfahrten über die neue Brücke. Am vergangenen Wochenende zogen ein Konzert am Samstag sowie ein Picknick auf der Brücke am Sonntag insgesamt mehr als 150.000 Besucher an. Am 9. Mai werden große Feierlichkeiten zur Eröffnung veranstaltet. Laut dem Straßenamt sind unter anderem ein Konzert, eine Aufführung eines für die Danxiang-Brücke geschaffenen Werks des Cloud Gate Tanztheaters sowie eine Drohnenshow geplant. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute nach deutlichen Gewinnen erstmals die Marke von 40.000 Punkten durchbrochen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 1.778,51 Punkte bzw. 4,57% auf 40.705,14 Punkte. Das Handelsvolumen betrug 1,01 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,08 Milliarden Euro bzw. 31,75 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit überwiegend bewölkt und regnerisch bei Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius im Norden und bis zu 33 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag. Auch morgen inselweit bewölkt mit Regen bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad im Norden und zwischen 21 und 30 Grad Celsius im Süden. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 4. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan. Changling Postelholz führt ein Gespräch mit Robert Hietz über den Arbeitsalltag in der Hightech-Branche.
Beschreib doch mal so einen typischen Tag von 9 bis 18 Uhr.
Bei mir beginnt das nach dem Aufstehen typischerweise im Fitnessstudio bei uns, was wir im Bürogebäude im Keller haben. Da kann ich dann vor der Arbeit kurz Sport machen und um 9 geht es dann hoch ins Büro. Und die Arbeit an sich ist sehr meditativ, würde ich sagen.
Wieso das?
Also, weil wir halt alle Softwareentwickler sind, ist jeder so ein bisschen an seinem Arbeitsplatz in seinem kleinen abgegrenzten Bereich. Jeder hat seine eigenen Aufgaben und dann setzt man sich halt hin, schaut, okay, was muss ich heute machen? Und dann fängt man einfach an. Und was mache ich den ganzen Tag? Ich lese Code, ich versuche Fehler zu finden, entwickle neue Funktionen. Wenn ich der Meinung bin, so, das ist jetzt gut genug, dann wird es hochgeladen, mein Chef schaut drüber und dann geht's weiter zur nächsten Aufgabe. Also was auch sehr untypisch ist bei uns, ist, dass es nahezu keine regelmäßigen Meetings gibt. Solange man seine Aufgaben vernünftig macht, wird da auch nicht ständig Druck gemacht oder geschaut, oh, wie ist hier der Fortschritt, wie ist da der Fortschritt. Also es ist sehr vertrauensbasiert. Und eine andere Eigenart ist, dass unsere Kollegen verteilt sind auf zwei Standorte. Ein Standort in Taipei und ein anderer Standort in Hsinchu. Das heißt, plus ein Tag in der Woche Homeoffice. Das heißt, man sieht auch nicht unbedingt alle Kollegen regelmäßig. Manche sehr selten, so dass wir dann nur einmal im Monat überhaupt alle mal zusammenkommen und den Rest der Zeit zieht man halt ein paar beim Mittagessen oder dann den Rest online. Deswegen sage ich meditativ, weil man sich sehr auf seine eigene Sache konzentrieren kann, schauen, dass man die gut macht und nicht allzu sehr abgelenkt wird.
Und wie ist der Kontakt zu Arbeitskollegen? Hat man über die Arbeit hinaus auch Kontakt oder bleibt das alles beim Arbeitsplatz und beim Mittagessen, sage ich mal?
Das kommt natürlich auf die spezifischen Kollegen an, ob man dort eine persönliche Verbindung irgendwie hat. Bei uns ist es jetzt netterweise so, dass wir, wie gesagt, alle sehr jung sind. Das heißt, man hat auch gemeinsame Interessen. Manche treffen sich zum Beispiel nach der Arbeit dann regelmäßig online und spielen irgendwas zusammen. Oder unser Team hat im Büro in Taipei ein Brettspielclub, sodass wir uns dann auch gelegentlich nach der Arbeit im Büro nochmal zusammensetzen, nochmal Essen bestellen und dann dort Poker spielen oder andere Brettspiele. Darüber hinaus dann halt jeder, wie man gut miteinander kann.
Also es können Freundschaften entstehen, müssen aber nicht. Aber das sei prinzipiell möglich.
Genau, also da würde ich sagen, da ist es genauso wie in Deutschland. Wenn man gemeinsame Interessen hat, klar, warum nicht?
Ja.
Wenn nicht, gibt's auch nicht den Zwang, oh, jetzt muss man nach der Arbeit irgendwie nochmal zusammen trinken gehen oder so. Dann kann man einfach nach Hause gehen.
Das heißt, euer Chef lädt euch nicht, zwingt euch nicht, täglich abends dann noch durch die Straßen zu ziehen und zu trinken.
Nee, ich glaube, der möchte auch nach Hause.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Kuriositäten im Arbeitsalltag, den wir jetzt so aus Deutschland nicht kennen?
Ich habe ja gerade schon die Mittagspause angesprochen. Also die ist relativ fixiert bei uns auf eine Stunde. Und was in Taiwan eher unüblich ist, sind Kantinen in der Firma. Also oft sind es geteilte Bürogebäude zwischen vielen kleinen Firmen, die dann irgendwie ein Stockwerk haben. Und es gibt dann aber keine Kantine. Aber weil man in der Großstadt ist, in Taipei, gehen die Leute dann einfach in der Umgebung in kleinen Restaurants essen. Ganz typisch die Bento-Box, die taiwanische.
Die Biendang.
Die Biendang, genau. Die zu jedem Mittag anders aussehen kann, weil man sich unterschiedliche Sachen nehmen kann.
Die aber auch in ernährungswissenschaftlich gesehen sehr ausgewogen ist.
Insbesondere oder? Die neuen, die Jiankang Biendang. Ja.
Die gesunden Biendang.
Ich glaube, die traditionellen sind auch sehr, sehr ölig und viel frittiert.
Wenn du das frittierte Schnitzel drin hast.
Man kann sich selber entscheiden, wie gesund man sich's machen möchte. Ja. Genau. Und dann nach dem Mittagessen, für mich zuerst ein kleiner Schock, das tatsächlich im echten Leben zu sehen, ist halt das Mittagsschläfchen. Der Bauch ist voll und das nächste Meeting steht noch nicht an. Und die Leute schlafen dann halt wirklich mit den Kopf auf den Händen an ihrem Arbeitsplatz für eine halbe Stunde. Und das ist nicht ungewöhnlich. Abgesehen davon, die Namen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, als ich noch in Deutschland war. Warum alle sich mit ihrem englischen Namen vorstellen und man teilweise überhaupt nicht weiß, was überhaupt ihr chinesischer Name ist. Und als ich dann hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich verstanden, das ist nicht nur, wenn man mit Ausländern redet, sondern auch wenn sie miteinander Chinesisch sprechen, benutzen sie ihren englischen Namen, der in keinster Weise offiziell ist, der steht nicht auf dem Reisepass oder sonst was, den sucht man sich einfach irgendwann aus, meistens irgendwie in der Highschool, und dann benutzt man den für den Rest seines Lebens, teilweise dann sogar in der chinesischen Form des englischen Namens. Also wenn man irgendwie einen super chinesischen Namen hat, Wang Weiming, und dann nennt man sich selber Jerry, und dann nennen Kollegen einen aber Jerry. Dann ist man schon irgendwie auf der dritten Stufe. Und das macht für alle total Sinn. Aus Deutschland, das habe ich nicht begriffen, bis ich das halt erlebt habe. Weil in Deutschland, da hat man seinen Namen und dann hat das alles seine Ordnung. Ein anderes Phänomen im Büro sind Mitbringsel, die Leute aus dem Urlaub mitbringen. Also Taiwan hat ja den Vorteil, was ich auch sehr genieße, ist, dass es so nah zu vielen anderen asiatischen Ländern ist. Das heißt, es ist total typisch, dass Leute mal am Wochenende nach Japan zum Snowboarden fliegen oder nach Korea oder nach Vietnam oder Malaysia und dann von dort Kleinigkeiten mitbringen. Das muss nicht mal im Ausland sein, das kann auch in Taiwan sein. Also selbst wenn man in Taipei ist, kann es auch sein, dass jemand am Wochenende an die Ostküste gefahren ist und dann bringt man was mit. Aber was man mitbringt, ist sehr fixiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man dort sucht, was ist hier die typische Kleinigkeit, die ich jetzt nur hier an diesem Ort finde, sondern es gibt repräsentative Snacks für jeden Ort und da wird dann erwartet, dass man einen von drei typischen Snacks aus dem Ort mitbringt. In Japan ganz speziell, weil Japan ist am allerpopulärsten, da gibt es dann eine Marke von diesen weißen Schokoladenkeksen, so weiche Sandwich-Kekse und Kekse mit Käsefüllung. Und das kann dann durchrotiert werden, sodass es auch nicht langweilig wird. Aber das ist nett. Also das ist für jeden einfacher. Man freut sich, wenn der Kollege zurückkommt und es leckere Kekse gibt. Für den Kollegen ist es kein großer Aufwand, weil es ist auch völlig normal, dass man die dann einfach am Flughafen im Duty-Free-Shop genau kauft. Da muss man nicht zu viel Arbeit reinstecken, irgendwo an irgendeinen speziellen Ort zu fahren. Und es sind alle glücklich, man weiß, was man bekommt. Genau.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Vielleicht ein bisschen nicht negativerer Punkt, aber Punkt, der am Anfang ungewohnt ist, sind Online-Meetings. Also es ist ja jetzt ein neueres Phänomen seit Corona, dass überhaupt so viele Meetings online gemacht werden. Aber in Deutschland war ich das gewohnt, dass man halt sich in das Meeting einloggt und allein ihre Kamera an und dann schwatzt man erstmal 5 Minuten und dann geht's los. Bei uns und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Firmen loggen sich alle ein. Alle sind stumm. Grundsätzlich die Kameras sind aus und dann wird sich auf das Meeting fokussiert. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann hält man den Mund und dann ist man auch nicht zu sehen. Was erstmal vielleicht unpersönlich oder sogar unfreundlich wirkt, aber nicht so gemeint ist. Also das darf man nicht falsch verstehen. Es ist eher ein Zeichen des Respekts vielleicht auch, dass man nicht in die Privatsphäre von anderen Leuten so eindringt. Vielleicht, wenn sie auch im Homeoffice sind und jetzt nicht das Make-up perfekt ist, dass man da nicht den Druck hat, sich jetzt nur für dieses Online-Meeting nochmal zu schminken oder so. Also es hat definitiv Vorteile, aber am Anfang muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man dann von den Leuten eventuell nichts sieht und nichts hört.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Präsident Lai Ching-te ist am Samstag in Eswatini eingetroffen. Eigentlich war die Reise bereits vom 22. bis 27. April geplant. Am Abend vor der geplanten Abreise gab das Präsidialamt jedoch bekannt, dass die Reise verschoben wird. Die Seychellen, Mauritius und Madagaskar hätten kurzfristig und ohne Begründung die Überflugsrechte für die Maschine des Präsidenten widerrufen. Laut Präsidialamt hat China Druck auf diese Länder ausgeübt. Über den Flug am Samstag hieß es dann in einer Mitteilung des Präsidialamts lediglich, Einzelheiten darüber würden erst nach Beendigung der Reise bekannt gegeben. Radio Taiwan International sprach über Fragen von Flug- und Überflugsrechten mit Professor Huang Tailin, Professor am Institut für Luft- und Seeverkehrsmanagement an der Chang Rong Universität. Professor Huang erklärte, was die Flugrechte betrifft, wurden im Chicagoer Abkommen, dem Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom Jahr 1944, fünf grundlegende Verkehrsrechte festgelegt. Das betrifft die Vereinbarung über den Transit internationaler Luftverkehrslinien und Vereinbarung über internationale Lufttransporte. Dazu gehören die erste und zweite Freiheit des Luftverkehrs, nämlich das Recht auf Überflug über das Gebiet eines anderen Staates und zum Teil auch die zweite Freiheit, nämlich auf technische Zwischenlandung, zum Beispiel zum Tanken oder zu Wartungen. In der Regel führen wir Verhandlungen über diese beiden Rechte. Die dritte, vierte und fünfte Freiheit des Luftverkehrs betreffen die Rechte des Linienverkehrs auf bestehenden Strecken, also Flüge mit festen Flugrouten. Bei dieser Auslandsreise von Präsident Lai Ching-te dürfte es daher vor allem um die erste und zweite Freiheit des Luftverkehrs gehen. Was das Überfliegen des Luftraums betrifft, müssen beide Seiten entsprechende Vereinbarungen aushandeln. Üblicherweise werden solche Verhandlungen von den staatlichen Stellen geführt. In der Vergangenheit standen wir in diesem Bereich auch unter politischem Druck von Seiten Chinas, sodass einige Verhandlungen über Verkehrsrechte indirekt über Fluggesellschaften vorangetrieben wurden. Solche Fälle hat es gegeben, auch wenn ich im Moment kein konkretes Beispiel nennen kann. Insgesamt erfolgt die Aushandlung dieser Verkehrsrechte also im Wesentlichen über zwei Kanäle, zum einen über staatliche Verhandlungen, zum anderen über Initiativen von Fluggesellschaften. Aber selbst wenn auf ziviler Ebene eine Einigung erzielt wurde, muss diese dennoch durch eine Vereinbarung zwischen staatlichen Stellen bestätigt werden. Im Grunde bedeutet das also, dass der Abschluss eines solchen Abkommens stets von den zuständigen Regierungsstellen beider Seiten vorgenommen werden muss. Die Seychellen, Mauritius und Madagaskar haben offenbar auf Druck Chinas das Recht auf Überflug für den Flug des Präsidenten kurz vor dem für den 22. April geplanten Abflug widerrufen. Dazu gab es auch internationale Kritik, zum Beispiel, dass das Recht auf Überflug des Luftraums eine grundlegende Voraussetzung der internationalen Zivilluftfahrt sei. Solche Entscheidungen sollten nicht als Mittel zur Verfolgung politischer Ziele eingesetzt werden. Auf die Frage, ob es eher ungewöhnlich ist, dass abgesehen von Konflikt- oder Kriegssituationen Überflugsrechte erst erteilt und dann eingeschränkt werden, antwortete Professor Huang. Ja, das hört man tatsächlich eher selten, denn selbst beim Überfliegen eines Luftraums oder bei technischen Landungen müssen an den jeweiligen Staat Gebühren gezahlt werden. Das heißt, es handelt sich nicht nur um ein reines Überfliegen, es fallen auch Kosten an. Wenn ein Staat also auf solche Einnahmen verzichtet, ist das durchaus auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ähnlich wie beim Panama-Kanal oder vergleichbaren Routen, bei denen ebenfalls Gebühren erhoben werden. Beim Überfliegen eines Luftraums gilt also, neben der erforderlichen Zustimmung des jeweiligen Landes gibt es auch eine kommerzielle Komponente. Politische Erwägungen spielen hier nur selten eine Rolle. Wenn man trotzdem eine solche Flugroute fliegen würde, würde dies ein erhöhtes Risiko bedeuten, Professor Huang dazu.
Das ist natürlich nicht richtig. 就是说你没有这个权利，就误入别人领空。
Ja, das erhöht natürlich zweifelsohne das Risiko. Wenn man keinen Anspruch hat, den Luftraum eines anderen Landes zu überfliegen, dann stehen dort im Ernstfall die Militärflugzeuge, die Luftverteidigung oder auch Raketenabwehrsysteme bereit, um entsprechend zu reagieren. Hier besteht also ein sehr hohes Risiko. Taiwan ist seit 1978 nicht mehr in den Vereinten Nationen vertreten. Es gibt ja die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO. In der Regel können nur Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind, auch der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO beitreten. Wenn ein Staat Mitglied der ICAO ist, können wiederum seine nationalen Fluggesellschaften Mitglied der Internationalen Luftverkehrsvereinigung, kurz IATA, werden, eine Organisation, der auch Reisebüros, Fracht- und Logistikunternehmen angehören. Da Taiwan, wie erwähnt, kein UN-Mitglied ist, kann es derzeit nicht Mitglied in der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation werden. Bei der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA ist die Situation jedoch anders. So ist die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines bereits seit langem in der IATA. Die taiwanischen Fluggesellschaften sind im Grunde alle IATA-Mitglieder, ebenso Reise- und Frachtunternehmen. Auf staatlicher Ebene jedoch gibt es weiterhin Einschränkungen. Da Taiwan kein Mitglied der Vereinten Nationen und auch kein Mitglied der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ist, gestaltet sich die Aushandlung von Verkehrsrechten im Vergleich zu anderen Ländern deutlich schwieriger. Diese Verfahren sind deshalb für Taiwan wesentlich komplizierter und mühsamer als für viele andere Staaten. Über die Planung von alternativen Flugrouten, wie im konkreten Fall dieses Fluges von Präsident Lai Ching-te nach Eswatini, erklärte Professor Huang. Natürlich kann man das grundsätzlich in Betracht ziehen, dass man sozusagen einen Umweg nimmt. Allerdings ist das beim Luftverkehr nicht so einfach. Auf den Flugrouten gibt es grundsätzlich Flugsicherungsdienste. Das heißt, die Flugbewegungen müssen durch Radarkontrolle und Anweisungen der Flugsicherung und so weiter geleitet werden. Zwar gibt es viele mögliche Routen, aber Faktoren wie Distanz, Flugzeit und die jeweilige Streckenführung sind immer an entsprechende Flugsicherungsstrukturen gebunden. Auch diese Aspekte müssen verhandelt und abgestimmt werden. Außer dass man bei künftigen solchen Besuchen alle möglichen Routen im Voraus plant, welche Strecken möglich sind und welche nicht und welche Alternativen es gibt. Gleichzeitig muss man auch vorbeugen, dass es kurzfristig zu Einschränkungen beim Überflug kommt. Neben der Vorabplanung müssen also die tatsächliche Situation im Luftverkehr und Einschränkungen berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Reichweite des Flugzeugs, also wie weit es ohne Zwischenstopp fliegen kann. Und wenn Zwischenlandungen nötig sind, muss dies auch im Rahmen sogenannter technischer Landerechte oder Verkehrsrechte berücksichtigt werden. Insgesamt ist die gesamte Routenplanung sehr kompliziert. Deshalb müssen sowohl die diplomatischen Stellen als auch das Verkehrsministerium diese Fragen im Vorfeld gemeinsam sorgfältig planen. Das ist im Grunde ein sehr komplizierter Vorgang. Über Chinas Vorgehen sagte Professor Huang, es ist zu erwarten, dass China auf verschiedenen Ebenen versucht, Einfluss zu nehmen und zu stören. Auch der Umstand, dass China Taiwan seine diplomatischen Verbündeten systematisch abwerbt, gehört zu dieser strategischen Planung. Wenn es zu solchen diplomatischen Einschränkungen kommt, bleiben Taiwan kaum noch Optionen. Keine weiteren diplomatischen Partner, keine Überflugsrechte und auch keine Rechte für technische Landungen. Dadurch würden Bewegungsspielraum und Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Vielleicht gäbe es noch gewisse Möglichkeiten über Staaten im Pazifik oder in Mittel- und Südamerika, teilweise auch über Transit-Stops in den USA. Flüge nach Europa hingegen wären dann in der Praxis deutlich schwieriger zu realisieren. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 4. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.